16. Kapitel. Etwas über wahre Gottempfindung. Fortschritt bringt neue Dämonserkenntnis. Die zweite Tempelhalle öffnet sich. Kaum eingetreten, bleiben die Kinder in Ehrfurcht stehen. Nicht die Größe oder die Erhabenheit ist es, was sie beeindruckt, sondern vielmehr das sonderbare Wehen, das sie sogleich umfängt. Eraskar übergibt Karmata die ganze Handlung, denn die Kinder sollen an ihm, er aber an seiner Arbeit lernen. Karmata teilt hier die Schar in zwei Gruppen ein und heißt sie rechts und links niedersitzen. Er beginnt. Liebe Kinder, seitdem wir die dritte Schulhalle verlassen haben, gab der gute Vater uns viel freie Zeit, um das Erhaltene zu verwerten und Neues zu erwarten. Dabei hatte es den Anschein, als hätten wir uns selber weiterhelfen müssen. Doch wunderbar zeigte sich in allen Dingen seine Führung, der wir jederzeit gedenken wollen. Das wunderbare Wehen drang auf euch ein. Nur konntet ihr, weil ungesehen, es nicht fassen. Es jedoch zu verstehen ist nicht schwer. Die dritte Halle brachte uns Erkenntnis von Urs Einheit trotz der vier Wesenheit als Schöpfer, Priester, Gott und Vater, ferner über die Unendlichkeit und des Allheiligen wunderbares nahes Sein, das uns Kindern seligste Verbindung mit ihm bringt. Die wird aber nicht erreicht, auch wenn ein Kind so weit wie möglich das Unendliche der Urgottwesenheit erfasst. Das Eindringen in das Ursein löst noch lange nicht das wahre Gottempfinden in unseren Herzen aus. Ihr fragt, warum und ob die Empfindung wirklich zu erlangen sei. O höret! Zur Gottempfindung zu gelangen ist nicht schwer, wenn es auch manchmal einen langen Weg erfordert. Mit zaghaften Schritten ist freilich nichts getan. Die erste Station auf diesem Wege ist und bleibt die Liebe, die ein Kind von selbst veranlasst, sich dem Vater völlig hinzugeben. Dabei ist weniger das Schauen und Erkennen ausschlaggebend, sondern das lebendige Gefühl. Wer die Gottheit nicht im Gefühl erfasst und nur nach äußerem Merkmal Ausschau hält, wird sie niemals in sich tragen. Ohne innere Verbindung mit ihr gibt es auch keine mit dem Vater. Weil dieser als Barmherzigkeit ein Wesensteil der Gottheit ist. Trotzdem muss mit der fühlbaren Erkenntnis auch eine schaubare verbunden sein, die die innere und äußere Wahrnehmung beweist. Und wie das innere Fühlen bei einer äußeren Anschauung den Ausschlag gibt, genauso auch bei einer wie leiblichen Empfindung das innere Gesicht. Jede Offenbarung fängt im Innern an und geht ins Innere als Sinnbild der Urwesenheit, die vor aller Schaffung in ihrem unpersönlichen Lichte lebt. Ist hier ein wahrer Lebenskontakt hergestellt, der bewusst vom Kinde festzuhalten und zurückzugeben ist, soll die Verbindung beide Teile treffen, Geber und Empfänger. Dann kann auch die äußere Enthüllung folgen, die sich mannigfach gestaltet. Die Offenbarungen erfolgen wechselseitig zum Fortschritt der Kinder. Wer das anerkennt, hat den Weg zur heiligen Urmitte eingeschlagen, die kein festgefügter, schöpfungsmäßiger Zentralpunkt ist, sondern die Gottheit selbst, in deren Schoß wir ruhen. Urgemäß können wir uns niemals von der Urmitte, vom Zentralpunkt trennen, weil wir von ihr ausgegangen, ein Teil von ihr selber sind. Werkgemäß stehen wir als Lebewesen außerhalb der Urzentrale, mit der Aufgabe betraut, uns mit ihr wieder zu vereinigen. Was nicht zur Auflösung in den Urstoff führt, sondern zur wunderbarsten Herzensvereinigung zwischen Schöpfer und Geschöpf, Priester und Geist, Gott und Seele, in der sich Vater und Kind in höchster Harmonie gegenüberstehen, wechselwirkend im Geben und im Nehmen. Jetzt merkt ihr schon, was es mit dem Wehen in unserer Halle für eine Bewandtnis hat. Ja, die erhabenen Wesensteile Urs umschließen euch mit ihrem Lebensodem und daraus ist eine recht gute Empfindung in euch erwacht. Nun glaubet nur, dass der Vater bei uns ist, auch wenn ihr ihn zu eurem eigenen Heile noch nicht seht. Er wird sichtbar sein, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Das wundersame Wehen war er selbst. Empfinden wir das ganz bewusst, erwecken und steigern wir dadurch zu ihm die Liebe, so bringt er uns die Urgottwesenheit so nahe, soweit die Schöpfung diese sicht- und spürbar tragen kann. Die Urgottwesenheit brachte die Geschöpfe dem Vaterherzteil dar, weil der Vater als ewig einziger Urträger der Barmherzigkeit das Geschöpf am ehesten zur inneren und äußeren Verbindung führen kann, die zum einen dem Schöpfer den heiligen Titanenjubel bringt, zum anderen das Geschöpf nicht lebensunfrei lässt, sondern es empor zu Lebenshoheit des Impulses hebt. Die Urabhängigkeit muss immer bleiben, doch sie ruht in der Unendlichkeit, die kein Geschöpf erfasst und von ihr auch nie gefesselt wird. Im Emporgehobensein zur Hoheit der Empfindung ruht des Kindes Glück. Dass in sinnfälliger Vereinigung mit Urs Jubel die Liebe zwischen Vater und Kind ergibt. Das Gesetzmäßige dieser Wahrheit ist mir selber unbekannt. Haben wir die Vaterkindschaft erreicht, so können wir im Vorwärtsschreiten einst die Urkindschaft erlangen. Sind wir doch aus Ur als sein höchstes Werk, als lebendige Geburt hervorgegangen. Ohne unbedingte Kenntnis der Urgesetze treten wir in die Verbindung ein und schauen Gott, ohne ihn zu sehen, hören ihn, ohne seine Worte zu empfangen. Denn alle seine Werke sind Offenbarungen seines Wesens, sind seines Heiligen Geistes Gnadenwort. Das gilt für das Reich des Lichtes, wo die Gesetze lebendig wirksam sind. Es gibt noch einen anderen, den armen Schöpfungsteil, der allen Reichtum durch die Lossagung verlor. Aber das Verlorene ist zu suchen, und wir Kinder dürfen Gott behilflich sein. Dadurch erhöht sich das erwähnte Lebensglück, wie wir es nie ganz erfassen werden. Die Urliebe opferte sich für diesen Schöpfungsteil, und wollen wir den Vater wahrhaft lieben, so ist auch dem Verlorenen unsere Liebe aufzuopfern. Wir erfahren noch, wie das zu geschehen hat. Stärkt daher das innere, lebendige Empfinden, auf das recht bald Gottes äußere uns stets beglückende Anschauung erfolgen kann. Welch wunderbare Rede, Eraska weiß, wessen Geist sie formte. Trotzdem dankt und lobt er Karmata, das tut auch die ganze Schar. Ein kleines Ich-Gefühl, berechtigt im Sinne seines guten Dienstes, lässt Karmata zum ersten Mal die Lebenshoheit spüren, dennoch winkt er ab. Danken wir dem Vater ganz allein, er hat uns das Licht gegeben, ihm sei Lob und Preis. Inzwischen haben sich andere Engelsführer aus weiteren Gegenden in einer öffentlichen Halle des Nachbargebietes mit ihren Schutzbefohlenen versammelt. Einer kommt und ladet Eraska ein, an der Versammlung teilzunehmen, denn es wäre Kunde gekommen, dass ein Kind aus Jerusalem anwesend sei. Gern folgt man der Einladung. Der Sonnenleiter Tulai, zugleich Bezirksvorsteher, führt die Engelsoberen und Karmata nach der Begrüßung in eine kleine Beratungshalle, wo sie sich über die Art einer allgemeinen großen Kinderbetreuung alsbald einig werden. Tulai übergibt Karmata den Vorsitz. Auch soll er die wichtigsten Reden und Handlungen übernehmen. Das ist viel. Das Ich-Gefühl in Karmata steigt wieder hoch. Wie geehrt fühlt er sich. Noch größere Engel als Eraska, selbst der sonnenoberste Tulai, fügen sich in seine Führung. Von Kinderscharen umjubelt und bedankt, steht er über allen auf der bedeutenden Mittelsonne. Als ihm das so recht zum Bewusstsein kommt und sogar sein himmlisches Herz zu klopfen beginnt, kommt er jäh zur Einsicht. Er senkt seinen Blick. Ach, diesem Gedanken auch nur Raum gegeben zu haben, scheidet ihn vom Vater, so empfindet er. Traurig, sagt er zu dem Sonnenobersten, indem ihm die Tränen kommen. O Tulai und ihr Engelsführer, ihr habt mir durch euer Anbieten viel Liebe erwiesen und habt dem Vater wahrhaft demütig gedient, indem ihr, die ihr so viel höher steht als ich, euch unterordnet. Ihr wusstet vorher alles weit besser, ehe ich denn die Gedanken in mir trug, aber keiner von euch hat sich hervorgetan, nur ich. Lasset daher ab von mir, zumal ihr ja vom Vater hier allerbestens eingesetzt seid. Nun will ich öffentlich in der hintersten Reihe eurer Schutzbefohlenen sitzen und innerlich vorn unter allen Kleinsten. Falsch war es, euer Anerbieten wie selbstverständlich anzunehmen. Wohl ist das bald auszumerzen, nicht aber der Gedanke an eine zukünftige Umjubelung. O seht! Wie sehr bedarf ich noch der Lebensschule und unterfange mich, eine Sonne zu regieren. Bis jetzt hat der Vater wenig Freude über mich gehabt. Immer machte ich ihm Kummer. Er hat viel zu viel Gnade auf mich gehäuft. Wie ich es vergelte, davon zeugen die Gedanken, die euch nicht verborgen sind. Darum lasst mich eine Zeit allein, bis ich des Vaters liebe Stimme wieder hören kann. Ein Zeichen, dass er meinen groben Fehler huldvoll ausgeglichen hat. Dann komme ich, um eure Lehre in mich aufzunehmen. Die Engel, die im Auftrag Gottes diese nicht leichte Prüfung an Karmata vorgenommen haben, freuen sich über seine schnelle Wendung sehr, ohne darüber nun zu sprechen. Aber auch der Vater bleibt nicht ohne Freude. Karmata und alle Engel hören seine Stimme. Karmata, mein Kind, nun habe ich eine wahre Freude über dich, darum sollst auch du dich freuen. Wandle fortan diesen Demutsweg und du wirst erfahren, wohin er führt. Doch erfülle nun das Amt, dir von meinen Engeln übertragen. Dann halte dich bereit, noch eine Arbeit und die Zeit ist da, wo du in meiner Liebe diesen Sonnenweg beenden kannst. Sei gesegnet, und auch ihr, meine Engel, die ihr mir freudig dient und meinem Herzen nahe steht, wie auch alle Kinder eurer Sonne. Amen. Karmatas Reuetränen sind versiegt. An ihre Stelle treten solche der Dankbarkeit, und er lobt mit den Engeln den guten Vater. Tulai verkündet des Vaters Segen an alle, und Karmata spricht über das Jerusalem. Wie gut gelingt ihm das! In den Kindern flammt die Sehnsucht auf, und bei allen ist ein guter Fortschritt zu verzeichnen. Danach kehrt jede Gruppe in ihren Wohnbezirk zurück. Eraska weiß, dass die ihm anvertrauten Kinder reif geworden sind, dem Vater zu begegnen. Er führt sie daher nach der Rückkehr in die erste große Halle seines Tempelhauses ein.